Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 24. März. Heute mit den folgenden Themen. In Bern findet die alljährliche Aktionswoche gegen Rassismus statt. Wie wird unsere Gesellschaft antirassistisch und was erleben betroffene Personen?
Das kann sein, dass einem im Bus in die Haare gefasst wird. Das können kleine Bemerkungen sein. Das können aber natürlich auch schlimmere Sachen sein, wie das N-Wort oder auch tätliche Angriffe.
Und außerdem, deutsche Kartoffeln ruinieren in Kolumbien den Markt.
Das Problem ist, dass es in Kolumbien viel teurer ist, landwirtschaftliche Produkte zu erzeugen, als in den europäischen Ländern. Wir bekommen hier keine Subvention.
Wir sprechen über Schattenseiten des Freihandelsabkommens, das die EU mit Kolumbien abgeschlossen hat. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Die Klimastreikbewegung wendet sich mit einem offenen Brief an den Berner Regierungsrat. Darin kritisiert sie das Vorgehen der Polizei beim Sitzstreik vom vergangenen Freitag auf dem Waisenhausplatz. 180 Menschen seien damals weggewiesen worden, trotz Einhaltung der Abstandsregeln und obwohl alle Personen Masken getragen hätten. Im Vorfeld seien zudem Bewilligungsgesuche für verschiedene Plätze abgelehnt worden. Die Klimastreikenden hätten sich so besser in der Stadt verteilen wollen. Am Sitzstreik letzten Freitag forderten die KlimaaktivistInnen netto null Treibhausgasemissionen bis 2030. Der Bundesrat lehnt sowohl die Trinkwasser- als auch die Pestizidinitiative ab. Beide Vorlagen fordern mit verschiedenen Mitteln eine Reduktion des Pestizideinsatzes in der Schweiz. Der Bundesrat befürchtet, dass bei Annahme der Initiativen die Ernährungssicherheit gefährdet sei. Außerdem warnt er vor einer Verlagerung der Umweltbelastung ins Ausland. Die beiden Vorlagen kommen Mitte Juni vors Volk. Im Jahr 2020 gab es in der Schweiz gleich viele Überwachungsmaßnahmen wie im Vorjahr. Darüber informierte gestern die zuständige Bundesbehörde. Rund 1300 Personen seien im letzten Jahr über eine gewisse Zeit vom Nachrichtendienst in Echtzeit überwacht worden. Rund 7000 rückwirkende Überwachungen hätten die Strafverfolgungsbehörden angeordnet. Die Mehrheit der Maßnahmen seien angeordnet worden im Zusammenhang mit Vermögensdelikten. In der Schweiz nimmt der Bestand der Säugetiere zu. Das schreibt SRF News und verweist auf einen eben erschienenen Atlas der Schweizerischen Gesellschaft für Wildtierbiologie. In den letzten 25 Jahren sei die Anzahl Säugetierarten gestiegen von 87 auf 99. Die meisten von ihnen seien aus dem umliegenden Ausland zugewandert. Israel steht erneut vor einer schwierigen Regierungsbildung. Darüber berichtet unter anderem die deutsche Tageszeitung Taz. Nach Auszählung von 90% der Stimmen könne Benjamin Netanyahus Likud-Partei ihre Sitze halten. Es gebe jedoch bis anhin keine Partei, mit welcher der rechtskonservative Likud eine mehrheitsfähige Koalition bilden könnte. Ein Ende der Auszählung werde auf Freitag erwartet. Gibt es bis dahin keine stabile Mehrheit, so müsste Israel zum 5. Mal innerhalb eines Jahres zu Neuwahlen aufrufen. Im Suezkanal ist gestern ein riesiges Containerschiff auf Grund gelaufen. Wie Al Jazeera berichtet, war das Schiff unterwegs von China nach Rotterdam. Nun versperre der 400 Meter lange Frachter den Kanal. Der Suezkanal ist einer der wichtigsten Handelsrouten zwischen Europa und Asien. Sowohl nördlich als auch südlich hätten sich in der Zwischenzeit Staus gebildet. Wann der Kanal wieder freigegeben werden könne, sei noch unklar. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es wechselnd bewölkt. Die Temperaturen betragen rund 12 Grad. Der Freitag wird wiederum recht sonnig bei bis zu 14 Grad. Am Wochenende zieht dann eine Kaltfront auf. Es gibt einen Mix aus Sonne, Wolken und ab und zu Regen. Das Thermometer zeigt zwischen 9 und 12 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit Anfang März sind die grünen Plakate in der ganzen Stadt zu sehen. Rassismus schließt Türen, öffnen wir sie, steht da geschrieben. Die Plakate gehören zu einer Kampagne der Stadt Bern zum Thema struktureller Rassismus. Noch bis nächsten Samstag findet die Aktionswoche Bern gegen Rassismus statt. Unter anderem gibt es dabei einen Workshop zu strukturellem Rassismus an Schweizer Hochschulen, durchgeführt vom Zürcher Verein Diversum. Der Verein setzt sich jeden Tag mit Rassismus auseinander, bietet Workshops und Weiterbildung dazu an und will People of Color aller Geschlechter und sexueller Orientierung Raum geben und Schutz bieten. Manni Osar vom Verein Diversum erklärt, woher die Bezeichnung POC komme.
Der Begriff Person of Color kommt eigentlich aus der Bürgerrechtsbewegung aus den USA und es ging darum, Kämpfe zu verbinden, dass eben alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zusammenstehen und sich gegen dieses System wehren. Und daher kommt eigentlich Begriff, wir merken, im Schweizer Kontext führt das oft auch zu Verwirrung und deswegen sind wir eigentlich dazu übergegangen, einfach von Rassismus betroffenen Menschen zu sprechen.
Sie wollen einen Safe Space kreieren für eben Rassismus betroffene Menschen, einen Schutzraum. Was sind das denn für Erfahrungen oder warum müssen POC bei Ihnen Schutz suchen?
Die POC, die zu uns kommen, also die rassismusbetroffenen Menschen, die den Weg zu uns finden, machen oft die Erfahrung von Othering, also das bedeutet, anders gemacht zu werden im Kontext der Schule, beim Arbeitsplatz. Das können ganz kleine Sachen sein, zum Beispiel, dass man ständig gefragt wird, woher man kommt, obwohl man in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist. Das kann sein, dass einem im Bus in die Haare gefasst wird. Das können kleine Bemerkungen sein. Das können aber natürlich auch schlimmere Sachen sein, wie das N-Wort oder auch tätliche Angriffe. Also wir tauschen uns sehr viel über Alltagsrassismus aus und möchten uns dadurch auch selbst ermächtigen in diesen Kontexten.
Ihr Verein Diversum bietet auch Workshops und Kurse zu Antirassismus an. Im Rahmen der Woche gegen Rassismus geben Sie einen Workshop an der Universität Bern zu rassismuskritischem Denken und Handeln an Hochschulen. Vielleicht an diesem Beispiel, was erwartet Teilnehmende von einem solchen antirassistischen Workshop? Wie arbeitet man da zusammen und woran arbeitet man?
Für uns ist immer ganz wichtig, dass sich die Menschen individuell mit ihren internalisierten Rassismen auseinandersetzen. Wir sind davon überzeugt, dass Rassismus ein System ist und egal, wie gut wir es meinen, sind wir leider in diesem System aufgewachsen und haben gewisse Dinge internalisiert. Und das heißt, der erste Schritt in der antirassistischen Auseinandersetzung ist immer, sich mit dem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen. Also auch, dass weiße Menschen sich damit auseinandersetzen, welche Stereotype und Vorurteile sie vielleicht in sich tragen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Und von diesem Schritt gehen wir dann weiter und überlegen uns, wie eine antirassistische Praxis aussehen kann, jetzt in diesem Fall an der Hochschule.
Das sagt Manni Osar vom Verein Diversum im Interview mit Noel Grossenbacher. Die Aktionswoche gegen Rassismus findet diese Woche online statt. Weiterführende Links gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Hier blicken wir gleich nach Kolumbien. Das taten auch Oasis. Auf ihrem allerersten Album aus dem Jahr 1994, Definitely Maybe, hieß dieses. Davon hören wir hier Columbia.
Columbia.
Rabe Info.
Genau wie die Schweizer Landwirtschaft ist auch diejenige der EU stark subventioniert. LandwirtInnen bekommen Direktzahlungen aus Brüssel und können somit ihre Ware unter den Herstellungskosten verkaufen. In anderen Ländern haben dann die lokalen Produkte keine Chance mehr gegen die subventionierte Ware aus der EU, die viel günstiger ist. So zum Beispiel in Kolumbien die einheimischen Kartoffeln. 10 Jahre ist es her, seit die EU mit dem südamerikanischen Land ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. Malin Gütschow von Radio Dreieckland hat sich vor Ort die Schattenseiten dieses Freihandelsabkommens angeschaut.
Zentralkolumbien, Ende 2020. Links und rechts der Autobahn stehen immer wieder Menschen und bieten Stapel von Kartoffelsäcken zum Verkauf an. Normalerweise verkaufen die BäuerInnen diese Kartoffeln über den Großhandel. Doch nicht so im Herbst 2020. Pedro Briceño, ein Kartoffelbauer aus der kolumbianischen Region Boyacá, erklärt wieso.
In der zweiten Jahreshälfte 2020 gab es eine riesige Preiskrise wegen der Pandemie. Die Leute hatten kein Geld, um Kartoffeln zu kaufen. Aber gleichzeitig wurden Kartoffeln importiert. Das hat uns hart getroffen. Also mussten wir uns Alternativen überlegen. Wir sind zu den Autobahnen gegangen und haben versucht, den Touristen unsere Kartoffeln zu verkaufen, zu einem guten Preis. Also gut für die KonsumentInnen. Für uns war das kein guter Preis. Wir konnten nicht mal unsere Produktionskosten decken.
Die Importe aus Europa sind schon länger ein Problem. Aber im Pandemiejahr 2020 trafen sie auf besonderes Unverständnis der ProduzentInnen. Einen Sack Kartoffeln zu produzieren, kostet in Kolumbien umgerechnet ca. 8 Euro. Verkauft wurde so ein Sack Ende letzten Jahres oft für weniger als 5 Euro. Teilweise verschenkten die ProduzentInnen die Kartoffeln sogar aus Protest. Ein Desaster für die ca. 100.000 Familien, die in Kolumbien vom Kartoffelanbau leben. Der überwiegende Teil von ihnen hat nur sehr wenig Land zur Verfügung. 80% der Familien bewirtschaften eine Fläche kleiner als einen Hektar. Und das sind nicht einmal 1,5 Fußballfelder. Mit so wenig Land ein Auskommen zu verdienen, ist auch ohne den massiven Preisverfall schon schwierig. Noch schwieriger wird es, weil sich die KartoffelbäuerInnen gegen die Konkurrenz aus Europa durchsetzen müssen. Und die europäischen LandwirtInnen viel stärker unterstützt werden, erklärt Pedro Briceño.
Das Problem ist, dass es in Kolumbien viel teurer ist, landwirtschaftliche Produkte zu erzeugen, als in den europäischen Ländern. Wir bekommen hier keine Subventionen. Die Agrarpolitik ist eher mittelmäßig und bringt uns keine Unterstützung.
In der EU hingegen ist Landwirtschaft stark subventioniert. Über ein Drittel des EU-Haushaltes flossen 2020 in Subventionen für die Landwirtschaft. Das sind immerhin 58 Milliarden Euro. Diese werden größtenteils nach Fläche ausgezahlt und sind nur an wenig Umweltstandards geknüpft. Die mit dieser Unterstützung hergestellten Produkte gehen oft weit über den heimischen Bedarf hinaus. Die Überproduktion wird dann exportiert und setzt die ProduzentInnen in den Importländern einem unfairen Wettbewerb aus. Dumping nennt man diese Praxis, mit der die subventionierten europäischen Produkte zu sehr niedrigen Preisen in andere Märkte geschwemmt werden. Die kolumbianische Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Dr. Adriana Chaparro forscht an der Universität Uniminuto in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zu nachhaltiger Landwirtschaft. Sie sieht auch in den Kartoffelexporten aus Europa nach Kolumbien einen Fall von Dumping.
FEDEPAPA, que es el gremio que los acoge.
FEDEPAPA, die Vereinigung der KartoffelbäuerInnen, hat schon 2017 bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde wegen Dumping eingereicht. Dabei ging es um vorgekochte, gefrorene Kartoffeln. Durch das Dumping wird der nationalen Produktion ein wichtiger Markt genommen und das Hauptproblem in diesem Zusammenhang sind Kartoffeln aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland.
Obwohl die Behörden der Beschwerde damals stattgegeben haben, hat sich an der Situation noch nichts geändert. Die Wissenschaftlerin Adriana Chaparro und der Kartoffelbauer Pedro Briceño sind sich einig. Das Problem hinter den schädlichen Kartoffelimporten sind die Freihandelsabkommen, die die kolumbianische Regierung mit verschiedenen Ländern geschlossen hat. Diese Abkommen sollen den gegenseitigen Marktzugang der Vertragspartner erleichtern. So zum Beispiel das Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und Peru und der Europäischen Union, das seit 2013 umgesetzt wird. So gelangen die in Europa subventioniert hergestellten Kartoffeln ohne Zölle auf den kolumbianischen Markt. Ein Freihandelsabkommen bedeutet also, dass die heimische Produktion nicht mehr vor Konkurrenz aus dem Ausland geschützt ist. Die kolumbianische Kleinbäuerin, die wenig Land und wenig Technologie zur Verfügung hat, muss also zum gleichen Preis verkaufen wie der stark subventionierte Großbetrieb aus Deutschland.
Ya que seguimos concentrados de manera errónea.
Kolumbien konzentriert sich fälschlicherweise darauf, Freihandelsabkommen zu unterschreiben, von dem am Ende nur die anderen Länder profitieren. Die Freihandelsabkommen haben zu einem Abfluss nationaler Devisen geführt und die Struktur der kolumbianischen Landwirtschaft beschädigt. Das hat negative Konsequenzen für die betroffenen Familien, für den Arbeitsmarkt und für den Konsum lokal produzierter Lebensmittel.
Unterm Strich sind Freihandelsabkommen also kein guter Deal für Kolumbien. Doch sie sind ein Instrument, um die exportorientierte Agrarindustrie zu fördern. Die produziert in Kolumbien zum Beispiel Palmöl und Bananen für den internationalen Markt und ist meist in der Hand von einflussreichen Großgrundbesitzern. Durch das Freihandelsabkommen erhalten diese Großproduzenten einen internationalen Wettbewerbsvorteil und können noch mehr exportieren. So wird das Auskommen der vielen für den Profit der wenigen geopfert. Das kritisiert die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Adriana Chaparro.
Die Regierung sollte auf die Zivilgesellschaft hören und auf die ProduzentInnenverbände. Sie sollte deren Initiativen unterstützen, anstatt sich taub zu stellen und weiter an der wirtschaftlichen Öffnung zu arbeiten, obwohl Kolumbien dafür noch nicht bereit ist und auch nicht bereit sein wird. Und wahrscheinlich sollte das auch gar nicht das Ziel sein. Vielleicht sollten wir umdenken und die Priorität auf unsere Ernährungssouveränität legen und erst danach über den internationalen Handel mit Lebensmitteln nachdenken.
Mit Ernährungssouveränität meint Chaparro Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in Landwirtschaft und Ernährung. Um eine sozial und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft zu schaffen, setzt die Wissenschaftlerin auf Agrarökologie. Diese Anbauform verwendet lokal produzierte, natürliche Düngemittel und Schädlingsbekämpfung und ist darauf ausgelegt, die Biodiversität und Ökosystemleistungen zu erhalten und für den Anbau zu nutzen. Das schützt nicht nur die Umwelt, sondern verschafft Landwirtinnen auch eine größere Unabhängigkeit von synthetischen Inputs, die derzeit 45% ihrer Kosten ausmachen. Um diesen Wandel voranzubringen, fordert Chaparro einen Richtungswechsel in der Forschung und Entwicklung von Technologien.
Creemos también que muchos de los recursos de investigación y desarrollo tecnológico deberían orientarse precisamente.
Wir denken, dass viele der Gelder für Forschung und Entwicklung von Technologien sich auf Technologien konzentrieren sollten, die erstens die Nutzung der riesigen Biodiversität Kolumbiens, besonders im Falle von Kartoffeln und anderen Wurzelgemüsen, fördern. Diese Diversität wird erst langsam wieder genutzt. Zweitens sollten traditionelle Anbaumethoden wiederbelebt werden, sofern diese heutzutage noch praktikabel sind, beziehungsweise sollten neue Technologien entwickelt werden, die weniger abhängig von externen Inputs sind, geringere Kosten haben und die auch für KleinbäuerInnen leicht zugänglich sind. Zusätzlich dürfen diese Technologien keine Umweltprobleme verursachen.
Wie auch in Deutschland ist die Agrarwende in Kolumbien noch ein weiter Weg. Pedro Briseño, der Kartoffelbauer, hat schon mal angefangen. Er hat schon vor einigen Jahren eine Firma gegründet, die sich auf Anbau und Vermarktung alter Kartoffelsorten spezialisiert hat.
Ich habe eine Alternative gesucht, nicht nur wegen der Pandemie, sondern schon wegen einer früheren Krise im Jahr 2008. Ich widme mich der Rettung alter Kartoffelsorten, Kartoffeln, die andere Formen und Farben haben. Diese Kartoffeln wurden von unseren Vorfahren gegessen. Wir haben diese Kartoffeln gerettet, die einheimischen Kartoffeln, die schon nicht mehr auf dem Markt waren. So habe ich es geschafft, im Geschäft zu bleiben mit alten Kartoffelsorten, die ich nur an Hotels, Restaurants und an Personen verkaufe, die sich gesund ernähren wollen.
Papas nativas que yo las llevo exclusivamente a hoteles, restaurantes y a personas que quieren consumir productos más sanos.
Wie Pedro Briseño setzen sich viele Menschen in Kolumbien und in Europa für ein sozial und ökologisch nachhaltiges Ernährungssystem ein. Klar ist allerdings auch, dass noch viel mehr passieren muss, um das zu erreichen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 23. März. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Dann geht es unter anderem darum, wie es ein Team vom Alpinen Museum Bern geschafft hat, in Nordkorea Material für eine Ausstellung zu sammeln. Am Mikrofon verabschiedet sich Frau Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge und bleibt gesund. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.